der Fußballtraining Podcast. Das Kabinengespräch mit Trainern aus allen Leistungs- und Altersklassen.
Hier ist das Kabinengespräch. Heute mit mir, Jonas Hedwig und Susanne Amar, systemische Trainerin und Spezialistin für Kommunikation im Kinder- und Jugendfußball. Wir sprechen über ihren ganz persönlichen Weg von der Spielermama zur Buchautorin und gefragten Expertin für das Ehrenamt und miteinander von Vereinen, Trainern und Eltern. Susanne hat zudem praktische und umsetzbare Tipps für deinen Elternabend dabei. Viel Spaß beim Anhören und Ausprobieren. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das Kabinengespräch heute mit mir, mit Jonas. Als ich das letzte Mal vor den beiden Mikrofonen saß, war das die erste Aufnahme für mich, genauso wie für meinen Gast, den Bartosz Goll aus Leipzig. Saßen wir beide zum ersten Mal da und heute werde ich begleitet von einer Expertin, nicht nur was Podcast aufnehmen angeht, sondern vor allem in einem ganz bestimmten Bereich, nämlich der Kommunikation zwischen Eltern und Trainer im Kinder- und Jugendbereich. Susanne, herzlich willkommen hier bei Das Kabinengespräch. Schön, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Jonas. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Und direkt die Frage, gehst du mit meiner Einleitung mit, dass du da Expertin auf den beiden Bereichen einzustufen bist?
Also, jein, würde ich jetzt sagen. Also Podcast, was die Inhalte angeht, würde ich ja sagen, ja. Technik, haben wir im Vorgespräch ja schon gesagt, bin ich jetzt nicht so der Crack. Ansonsten, was meine Berufung angeht, da würde ich sagen, bin ich Expertin im Kinder- und Jugendfußball.
Wenn du dich selbst da beschreiben müsstest, ich habe dich jetzt als Expertin für Kommunikation zwischen Kindern, zwischen Eltern und Trainern im Kinder- und Jugendfußball beschrieben. Wie würdest du dich selbst beschreiben oder dein Berufsfeld, dein Expertenfeld?
Ja, es gibt ja immer so schön diesen Elevator-Pitch, ne, dass man im Grunde recht knackig beschreiben sollte, was man so macht. Und meiner lautet so, ja, Kommunikationsexpertin im Kinder- und Jugendfußball und ich unterstütze TrainerInnen, Jugendleitung, Vereine dahingehend, eine wertschätzende, eine effiziente Zusammenarbeit und eben auch wertvolle Kommunikation mit den Eltern der SpielerInnen aufzubauen, um einfach für die, um die es halt im Kinder- und Jugendfußball geht, nämlich um die Kinder und Jugendlichen, bestmöglichste Trainings-Spielvoraussetzungen zu schaffen, damit sie halt bestmöglichst ihr Hobby ausleben können und das mit dem größten Spaß, den es eben einfach gibt.
Und das Ganze kommt nicht von ungefähr, also du kamst nicht einfach auf die Idee, hier im Kinder- und Jugendfußball sind noch nicht genug Leute unterwegs, sondern das hat ganz persönliche Gründe bei dir gehabt, dass du überhaupt zu dem ganzen Thema auch gekommen bist.
Genau. Also ich sag mal, wenn ich ganz ehrlich bin, hätte mir vor 10 Jahren jemand gesagt, das machst du irgendwann mal hauptberuflich, dann hätte ich gesagt, du, ich mache sicherlich viele Dinge, aber das werde ich definitiv nicht machen, weil ich mit dem Fußball wenig zu tun hatte oder am Hut hatte. So. Unser Sohn, der ist wirklich ein leidenschaftlicher Fußballspieler gewesen. Also der hat so, wie man das oftmals hört, ein Kind lernt laufen, hat dann schon sofort den Ball am Fuß, was ich nie geglaubt habe und wo ich mal gesagt habe, das ist absoluter Blödsinn, das glaube ich so nicht. Das ist uns so widerfahren. Und das hört sich jetzt dramatischer an, als es ist. Es war komplett in Ordnung. Unser Sohn ist ein leidenschaftlicher Fußballer gewesen und hat eben früh mit dem Fußball angefangen. Das auch sehr selbstverantwortlich, weil er sich selber im Probetraining quasi mit 6 Jahren über einen Schulfreund besorgt hat und dann eben in diese Welt eingestiegen ist. Und mein Mann und ich gesagt haben, wir lassen ihn ziehen, wer so leidenschaftlich ist, den unterstützen wir. Und ich finde das halt einfach toll, wenn Menschen für etwas brennen. So, ne? Und ob das jetzt nur mein Thema ist oder nicht, das kann ich dann gut hinten anstellen. Und so ist unser Sohn in diese Fußballwelt hineingegangen und wir mit ihm, ich die ersten Jahre mehr als mein Mann und habe dann eben dort das ein oder andere erfahren. Und egal, wo unser Sohn gespielt hat, gab es in allen Mannschaften wirklich Luft nach oben, was die Kommunikation mit uns als Eltern anging. Das sind diese Grundinformationen, von denen ich immer spreche, so dieses Basiswissen zum Fußball, das hat mir komplett gefehlt. Ja, jetzt habe ich sehr weit ausgeholt. Ich habe dann ein Buch geschrieben über diese Zeit mit unserem Sohn, weil ich damals, als wir ins NLZ gewechselt sind, gerne etwas gelesen hätte, was mich so ein bisschen auf diese Zeit vorbereitet hätte und nicht dieses höher, schneller, weiter, besser, also aus der Fußballsicht, sondern eher aus der begleitenden Sicht der Familie, der Eltern, die eben halt vielleicht auch so eher diesen Habitus hatten wie mein Mann und ich. Wir haben nicht viel Ahnung, aber wir merken, unser Sohn geht da total drin auf und wie können wir den bestmöglichst unterstützen. Und dann hab ich dieses Buch geschrieben und mit diesem Buch ging dann wirklich ganz viel, kam dann so ins Laufen, dass immer häufiger mich Vereine angesprochen haben und gesagt haben, diese Seite habe ich bis jetzt gar nicht so in meine Arbeit mit einbezogen. Ne? Das ist wirklich nochmal so ein Augenöffner für mich gewesen. Und dann kamen die ersten Anfragen, ob ich mir vorstellen könnte, dass es eine Trainersitzung gibt, ob ich da einen kleinen Vortrag, einen kleinen Impuls, paar Learnings teilen könnte. Und so kam das eine dann zum anderen, dass dann eben halt auch Verbände, Sportorganisationen an mich herangetreten sind und ich dann gemerkt habe, es ist ein großer Bedarf da, in diesem Thema mehr zu machen, dem ganzen Thema mehr Sichtbarkeit zu geben und gleichzeitig auch zu zeigen, es ist schon ganz viel mit wenig Aufwand möglich, was sich verändern lässt. Und das ist so meine Profession heute und das ist der Weg, wie ich da hingekommen bin.
Hört sich gut an. Wir werden auf jeden Fall auch noch auf die ein oder anderen Dinge, die wir hier gerade auf der etwas längeren Elevatorfahrt gehört haben, zurückkommen. Du hast jetzt vor allem angesprochen die Kommunikation zwischen den Trainern und den Eltern. Was ich aus meiner eigenen Erfahrung, ich bin witzigerweise, glaube ich, derselbe Jahrgang wie dein Sohn, gut berichten, dass es auch immer wieder, Problem ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu hoch gegriffen, aber doch auch zu Unstimmigkeiten und auch mal dicke Luft innerhalb der Familie auch gekommen ist. Ist oder war das dann auch ein Thema bei euch?
Das gab es auch immer wieder. Weil, also wie gesagt, wir sind zu viert zu Hause gewesen und unsere Tochter, die hat mit dem Fußball auch genauso wenig am Hut gehabt, wie ich das hatte. Und ich kann mich an einen Moment erinnern, das war zu der Zeit, da war unsere Tochter im Abitur und unser Sohn spielte da schon im NLZ und da drehte sich wirklich alles so, das war kurz vor Übergang in die nächste Jugend und klappt das nicht, wann bekomme ich endlich Bescheid, das waren so die Themen, mit denen unser Sohn beschäftigt war, weil er auch kurz davor eine lange Verletzungsphase hatte und war da sehr unsicher und wusste nicht, wie das ausgehen würde. Und unsere Tochter stand so mitten im Abi und es gab dann irgendwie oftmals halt dann auch abends beim Abendessen dann eben Gespräche über den Fußball, bis sie irgendwann aufgestanden ist und gesagt hat, Leute, ich habe keinen Bock mehr. Ey, ich esse hier nicht mehr mit euch zusammen. Ich will einfach nicht mehr. Ich will mal was anderes hören. Und das war für mich dann so ein Zeichen, wo ich gedacht habe, hier läuft gerade was komplett falsch. Und ab da haben wir wirklich eingeführt, dass wir beim Essen nicht mehr über Fußball reden. Ne? Dass derjenige in der Familie, der Austausch haben möchte, das eben im Nachgang machen kann. Also mein Mann war da auch gerne so jemand, der dann unserem Sohn oftmals gefragt hat, wie war denn das Training oder wie ist es denn oder was passiert, so was ist los und so. Wo ich dann gesagt habe, Leute, nach dem Essen könnt ihr euch austauschen, so lange wie ihr wollt. Während des Essens ist das kein Thema mehr. Und das ist was wir wirklich bis zum Ende durchgezogen haben. Also so lange, wie unsere Tochter dann auch noch zu Hause gewohnt hat und unser Sohn dann auch, die sind beide auch mit 18 dann ausgezogen. Aber das ist wirklich was wir lange Zeit mitgenommen haben, was ein Learning war.
Ja, und das zeigt, glaube ich, auch, wie man doch wahrscheinlich mit einfachen Regeln oder Dingen dann wahrscheinlich schon einiges verändern kann. Gerade diese Gespräche am Abendessen kann ich auch ein Lied von singen oder die Fahrten zum oder vom Training oder vom Spiel weg. Das ist, wenn da immer nur das Thema Fußball ist, da wirst du als Spieler irgendwann verrückt, sowohl als auch als Familie wahrscheinlich. Und wenn dann du noch das Gefühl hast, da bleibt jemand auf der Strecke in der Familie, dann ist es natürlich, ja.
Ja, so. Genau. Also zum Beispiel zwischen Joshua und mir gab es halt auch eine ganz klare Regel, dass wenn ich ihn abgeholt habe, dann konnte ich quasi schon daran hören, wie er den Kofferraumdeckel zugeschlagen hat, wie die Stimmung ist, ja. Und ich war immer schon auch jemand, dass ich gesagt habe, wenn du reden möchtest, wenn du Redebedarf hast, ich bin da, aber wenn es nichts zu reden gab, dann haben wir auch mal stillschweigende Fahrten gehabt, ja, wo nicht darüber gesprochen wurde, weil Das war für mich immer klar, ich habe keine Ahnung vom Fußball. Also ich konnte immer nur den Blick von außen auf die Situation geben und mehr aber auch nicht.
Du hast davon gesprochen, dass du ausgebildete systemische Coach bist. Hast du das im Zuge, sag ich mal, deiner Intention, ein Buch rauszubringen und darüber mehr zu wissen, angefangen? Oder war diese Ausbildung schon davor? Du hast davor ja auch als TV-Produzentin gearbeitet.
Genau.
Hat das alles miteinander zu tun gehabt oder was kam da?
Genau, also systemischer Coach, die Ausbildung, die habe ich schon lange davor gemacht, bevor ich in die Fußballwelt eingestiegen bin. Ich habe mir als 25 Jahre als Fernsehproducerin und Journalistin gearbeitet und habe auch immer Formate betreut mit unterschiedlich großen Teams und war dafür verantwortlich und habe gemerkt, mich hat immer schon dieses Systemische sehr interessiert und habe dann über die Ausbildung gemerkt, boah, da kann ich mir noch das eine oder andere Tool mit in meine Arbeitswelt nehmen und in beide Arbeitswelten, in denen ich eben unterwegs war, also in meiner alten genauso wie jetzt eben in meiner neuen. Und die Ausbildung als Mediatorin, die kam in der Zeit, also die habe ich jetzt vor, das muss ich gerade überlegen, ich glaube vor 7 Jahren gemacht, weil ich einfach nochmal dieses zwei Welten oder zwei Personen oder Personengruppen zusammenzubringen, die eben an unterschiedlichen Standpunkten stehen, unterschiedliche Haltungen haben, Meinungen haben. Das ist ja etwas, was wir gerade im Fußball ganz oft antreffen, ne? Oder ich in meiner Arbeit eben auch antreffe. Und das fand ich eben ganz wichtig, da halt auch professionell begleiten zu können und habe das dann eben in der Zeit gemacht, als ich jetzt schon in der Fußballwelt so ein bisschen mehr unterwegs war.
Und scheint ja auch ganz gut zu fruchten, dass du da deine Expertise in die ganzen Bereiche mit einbringen kannst. Was ich gerade sehr interessant fand und was ich so jetzt auch noch nicht so oft gehört habe, du hast gesagt, als dein Sohn ins Leistungszentrum gewechselt ist, hast du nicht gesagt, er ist gewechselt, sondern wir sind gewechselt. So ist mir gerade sehr geblieben, dass du das als Gemeinschaftsprojekt dann auch gesehen hast. Wenn du zurückblickst auf die Situation, als dein Sohn mit dem Probetraining auf dich zukam, wie wäre heute deine Reaktion mit dem Wissen, das du heute hast? Würdest du was anders machen? Würdest du dich einfach nochmal drauf einlassen? Oder wie siehst du das rückblickend?
Ja, ich habe das gerade noch so wirklich sehr, sehr plakativ vor meinem geistigen Auge, als das damals war. Ich würde die gleiche Entscheidung treffen. Ich würde ihn ziehen lassen ins NLZ. Das auf jeden Fall. Ich glaube, mit meinem heutigen Wissen, was ich habe, würde ich mehr Fragen stellen. Weil ich weiß, dass es damals auch so ein bisschen, ja, wir Eltern waren zwar da, also ich weiß auch noch so in dem ein oder ersten Kennenlerngespräch mit der NLZ-Leitung gab es auch so ein bisschen diese Haltung, wir kümmern uns hier um alles, sehen Sie es einfach so, Sie geben Ihren Sohn hier am Platz ab und wir machen alles andere. So, ne? Und so in der Subline und Sie halten sich bitte so ein bisschen raus. Das funktioniert einfach nicht. Also das ist ein Learning, was ich gemacht habe, dass das einfach nicht geht. Also alleine schon, jetzt, wenn wir mal den Sport beiseite lassen, da kommen ganz, ganz viele Aufgaben auf Eltern zu, von denen sie vorher einfach überhaupt noch nichts wissen können, wenn sie nicht informiert werden. Das ist die eine Seite.
Welche Aufgaben?
Genau, was ich damit meine, ist so, du bist relativ schnell, bist du der Mentalcoach, wenn es nicht gut läuft. Und man darf ja eins nicht vergessen, in so einem NLZ sind alle gut. Ganz oft gibt es dann da Momente, wo dann eben so ein junger Mensch einfach auch gar nicht weiß, wie gehe ich jetzt damit um, ja? Und dann ist man natürlich als Elternteil oder als Familie die erste Anlaufstelle. Und wenn du davon überhaupt keine Ahnung hast, kannst du auch im Grunde nur in dem Rahmen unterstützen, was du gerade mit dem Wissen, was du hast und mit deinem Gefühl für dein Kind oder für dich jetzt auch, eine Lösung vielleicht zu überlegen, ne? Oder zu sagen, puh, also weißt du, bei mir war es eher immer so, da kann ich gar nichts zu sagen, weil die Ahnung habe ich nicht. Ich kann jetzt nur von außen drauf blicken, ich würde das und das jetzt sagen oder mir kommt das jetzt so und so vor. Wenn du es aber genau wissen willst, dann solltest du den Trainer selbst fragen. Mhm. So, Also das finde ich so Mentaltrainer. Du bist relativ schnell der Ernährungsexperte, ne? Weil Regeneration ist ein wichtiges Thema. Zu gucken, dass die nach so einer Woche, die trainieren viermal die Woche, haben jedes Wochenende Spiel, dass die halt einfach auch gut sich ernähren. Und wenn die irgendwie noch zur Schule gehen, von der Schule direkt zum Training fahren und erst abends um 8 wieder zu Hause sind, da ist nicht viel mit, ich kann mich auf dem Weg gesund ernähren und krieg das alleine hin. Da braucht es eben ganz viel, ne? Du bist derjenige, der so ein bisschen darauf achtet hier, dass irgendwie genügend, wie nennt man das, das Schlafmuster stimmt, ja. Wenn die ersten Verletzungen aufpoppen, unterstützt du mit Physio, ne, und guckst, wie kann das eben alles laufen. Also das sind alles Dinge, und die ich jetzt genannt habe, das ist etwas, was auf jeden Fall fast auf jeden irgendwann mal zukommt, ja, und er damit sich beschäftigen muss. Also deswegen sage ich, es ist schon so eine gemeinschaftliche Geschichte und auch Entscheidung, wenn man diesen Weg gehen möchte. Mhm. Und da haben wir jetzt noch nicht über den Fahrdienst gesprochen und was dann eben alles noch dazukommt. Die Urlaubsplanung, die eine komplett andere ist, sobald man eben in dieser Welt unterwegs ist. Ja. Und daher sage ich immer, man hatte einige Aufgaben, ne? Mhm. Und hat aber gleichzeitig, und das finde ich etwas, was immer so ein bisschen auch oftmals hinten überfällt, diese ganzen jungen Menschen, die gehen ja zum Teil, bis sie 16 sind, alle noch zur Schule. Also ich sage auch immer, das habe ich damals schon gesagt und das sage ich auch heute, die durchlaufen eine duale Ausbildung, nämlich eine schulische Ausbildung und eine Fußballausbildung, wenn die im NLZ spielen. Und das wird meines Erachtens von beiden Welten, von Schule genauso wie von NLZ, zu wenig wertgeschätzt, was die da wirklich auch dann leisten. Und also deswegen, kann ich mittlerweile sagen, wir sind ins NLZ gewechselt, obwohl unser Sohn gespielt hat, aber eben die anderen Aufgaben liegen dann doch eben auch in der Familie.
Ja, total. Also auch super interessant, da die Perspektive da auch mal einzunehmen. Wenn wir aber mal einen Schritt zurückgehen, sind ja, sag ich mal, der überwiegende Teil der Spielerinnen sind ja nicht in Leistungszentren unterwegs, sondern sind in den Amateurvereinen und auch da kommen Aufgaben auf Eltern zu. Auch da muss es Kommunikation zwischen Eltern und Trainern geben. Wenn wir da nochmal zurückgehen, würdest du auch da bei deiner Entscheidung bleiben, einfach, dass dein Sohn grundsätzlich anfängt, Fußball zu spielen? Weil auch das ist ja schon, auch das kann schon eine Entscheidung sein, die prägend sein kann.
Also auf jeden Fall. Ich finde, jedes Kind, wenn es die Lust dazu hat, sollte mal einen Mannschaftssport ausgeübt haben, weil die sozialen Kompetenzen, die in einem Sport vermittelt werden, die sind Gold wert. Also deswegen, ich sage auch mittlerweile heute, danke Fußball, dass es dich gibt, weil unser Sohn wirklich durch seinen Sport so viel fürs Leben gelernt hat, so viele soziale Kompetenzen, die hätten mein Mann und ich ihm gar nicht, ich weiß gar nicht, worüber vermitteln können, ja. Und die hat er da eben so, ich sag mal wirklich by the way, dann gelernt, ja. Und also deswegen finde ich das auf jeden Fall, würde ich immer empfehlen, es da eine Lust oder eine Bereitschaft gibt, als Elternteil da wirklich mal mit rein zu jumpen. Ich hatte ja auch so die Hoffnung anfangs, wir machen das eine Saison und dann kommt der nächste Sport. Ja? Dass das 13 Jahre wurden, das habe ich am Anfang nicht gewusst. Ne? Und ich finde, ich sag mal, mit dieser Gedankenwelt, die ich da hatte, war das auch ganz gut dann zu erleben und zu durchleben. Und wie ich anfangs auch schon sagte, ich bin jemand, der andere Menschen total gerne unterstützt, wenn die eine Leidenschaft hat. Und diese Glückseligkeit, die ich da immer bei unserem Sohn erlebt habe, die möchte ich nicht missen. Ne? Und zu deiner Frage zu kommen, im Amateurfußball ist es meines Erachtens nochmal umso wichtiger, die Eltern früh genug abzuholen, weil im Amateurfußball kommt ja noch ein weiterer Aspekt hinzu, nämlich das Ehrenamt. Ja? Der Amateurfußball funktioniert ja nur durch unser Ehrenamt so gut, ja, weil wir wahnsinnig viele ambitionierte, engagierte TrainerInnen, Funktionäre, Betreuer etc. pp., die alle in den Vereinen arbeiten haben, genauso wie eben die motivierten Eltern, die ihre Kinder in den Bereichen unterstützen. Und in meiner Arbeit mit Vereinen thematisiere ich das auch immer am Anfang, dass das eins der wichtigsten Informationen auch ist, die Eltern brauchen, nämlich, dass die Vereine ehrenamtlich geführt werden. Das ist etwas, was viele Eltern einfach überhaupt nicht wissen, was ich in einer meiner Arbeit auch mal merke, wie oft ich auch auf Eltern treffe, die dann sagen, boah, das wusste ich gar nicht, dass der Trainer unserer Tochter damit gar nicht sein Geld verdient. Dass er das eben neben seinem Beruf, seiner Ausbildung, seinem Studium, neben Familie oder Pflege der Eltern etc. pp. Macht. Und da sehe ich eben halt eine ganz große Möglichkeit und ein ganz, ganz großes Potenzial auch für den Amateurfußball über frühzeitige, transparente Informationen, die Eltern da wirklich schon gut abzuholen. Nämlich A, einmal mit der Darstellung, wir machen das hier ehrenamtlich, das eben halt auch ganz klar zu formulieren und gleichzeitig aber auch die Eltern damit abzuholen, ohne euch kriegen wir das hier nicht gut gestemmt, ja, weil wir eben halt auch nur einen bestimmten Bereich abdecken können oder nur bestimmte Kapazitäten haben. Also wenn man sich mal überlegt, TrainerInnen arbeiten im Amateurfußball teils zwischen 14 bis 18 Stunden in der Woche. Ja, wenn ich das mal auf Arbeitstage runterbreche, bleiben wir in der Mitte zwei Arbeitstage. Und wenn man sich das mal vorstellt, das kommt noch on top, obendrauf, dann ist das etwas, womit man Eltern aber ein viel klareres Gefühl geben kann, was sie eben leisten. Und das ist ja eben halt auch einer der Basisfaktoren, die es braucht, um eben in eine gute Zusammenarbeit zu kommen, dass man sich kennt, dass man eben voneinander weiß, was bringt jeder ein. Eltern bringen ja auch nicht wenig ein. Mhm. Also das, was ich eben von uns, von meiner Unterstützung unseres Sohnes erzählt habe, das machen ja ganz viele anderen Eltern auch. Und die haben genauso wie ich auch eine Berufstätigkeit, haben mehrere Kinder, müssen das alles unter einen Hut bekommen. Also auf beiden Seiten wird ja viel Engagement, Zeit und Kraft investiert. Und diese beiden Seiten wissen das oftmals gar nicht. Und damit ist es auch sehr schwierig, den anderen dafür wertzuschätzen, was er eben einbringt.
Als ich angefangen habe, Fußball zu spielen, Anfang der 2000er Jahre, war das für mein subjektives Empfinden jetzt über die ganzen Jahre, dass doch aber sowohl das Ehrenamt als auch die Unterstützung der Eltern, wie gesagt, subjektiv zurückgeht. Wen siehst du da eher in der Pflicht? Du hast jetzt eben von der Transparenz gesprochen, dass man einfach viel nicht über die andere Seite weiß. Würdest du sagen, dass eher so Vereinstrainersicht, nimmst du da in die Pflicht? Oder ist es auch, die Eltern in der Vorbereitung habe ich sowas gelesen, wie Eltern sehen es oft so, wie so schon als Dienstleistung an, die Trainer und die Vereine da erbringen. Wen siehst du da eher mit größerem Potenzial da ran, was zu ändern?
Ja, vielleicht auf das, was deine subjektive Gefühligkeit, die würde ich da komplett unterstützen, weil es ist halt auch so, dass sich das Ehrenamt einfach verändert, weil sich die Lebenswelten verändert haben. Die Schule war ein ganz anderes zeitliches Schulsystem, was wir damals hatten. Wir waren alle irgendwie mittags um zwei zu Hause, konnten Hausaufgaben machen, essen und dann war das auch kein Problem. Das hat sich ja eben einfach verändert, aber auch die Lebenswelten der Eltern haben sich alle verändert, ja, mit Berufstätigkeit, mit viel Versorgungsarbeit, Care-Arbeit. Ich habe jetzt gerade auf einem Panel gesessen, da hat auch jemand zu Recht gesagt, Mütter würden sich vielleicht auch mehr einbringen, wenn sie weniger Care-Arbeit zu Hause hätten und mehr Zeitfenster hätten. So, das darf man ja auch einfach alles nicht vergessen. Also damit hat sich eben einfach schon die Situation verändert und ich arbeite ja viel gerade zum Thema Ehrenamt auch mit den Vereinen, habe ja letztes Jahr mit Gerd Thomas zusammen ein Projekt zum Thema das Ehrenamt im Amateurfußball stärken, so war unsere Überschrift gemacht und wir haben mehrere Veranstaltungen gemacht und mit der Basis gearbeitet und da kamen nämlich genau auch so diese Themen Wertschätzung, Überforderung und Kommunikation immer wieder zum Tragen und das sind auch wirklich so diese drei, Knackpunkte, würde ich sie fast schon nennen, um die es einfach geht. Und ich sehe vorrangig die Vereine, Pflicht finde ich immer so ein bisschen so ein Begriff, da tue ich mich immer so ein bisschen schwer mit. Ich glaube eher, Vereine tun gut daran, eben Eltern transparent mitzunehmen, weil sie da eben was von haben. Also es ist ein großer Gewinn, wenn sie das machen, nämlich sie können auf ein großes Potenzial der Elternschaft zurückgreifen. Wenn ich von Anfang an Eltern eben informiere in Form von, ja, wir sind hier ein Ehrenamt, wir können nur bestimmte Dinge leisten, wir brauchen in den und den Bereichen Unterstützung. Also formuliere das auch eben ganz klar, welche Aufgaben eben an Eltern abgegeben werden können. Ich erfrage schon von Anfang an, so in der Form von einer Talentekarte, was haben denn Eltern für Kompetenzen, die sie im Verein mit einbringen können? Ich sag mal, in jeder Mannschaft findet sich meistens jemand, der ein bisschen IT-Kenntnisse hat. Ja, es gibt oftmals in jeder Mannschaft jemanden, der so ein bisschen in der Werbeagentur arbeitet oder in der Grafik arbeitet. Man hat immer einen, der so fast schon HR-Kenntnisse hat, der gut organisieren kann. Ja, oder einer, der gerne fotografiert und die Spiele fotografiert. Nur diese ganzen Potenziale sind oftmals gar nicht bekannt, weil nicht gefragt wird. Mhm. Ja, und wenn das von Anfang an gemacht wird, dann ist auch im Grunde diese Klarheit da von wegen, ja, Eltern, wir freuen uns, dass du mit deinem Kind da bist, aber ohne deine Unterstützung können wir hier nicht so ein tolles Umfeld deinem Kind liefern. Und bei Eltern kommt ja nochmal was zum Tragen. Eltern möchten ja, dass es ihrem Kind gut geht. Und dass eben, die Erwartungshaltung, die man vielleicht auch hat, so ein bisschen erfüllt wird. Und das ist so ein weiterer Punkt, um den es halt geht, nämlich die Erwartungshaltung, die beide Seiten haben. Also welche Erwartungshaltung hat ein Verein oder bleiben wir mal in einem kleineren System ein Trainerteam an die Eltern und was hat eben die Elternschaft für eine Erwartung an das Trainerteam? Ne? So, da im Grunde schon mal ganz eindeutig zu sein. Und dann kommen wir auch so ein bisschen von dieser Dienstleistungsmentalität der Eltern weg. Ja, wenn das von Anfang an klar ist, und ich empfehle auch immer den Vereinen, macht das wirklich direkt transparent, am besten auf einer Elternseite, auf eurer Vereinshomepage, wo alle Informationen, die Eltern benötigen zum Sport, zu eurer Zusammenarbeit, schon transparent aufgeführt sind, ganz kurz und knackig. Dann kann ich als Elternteil mir nämlich überlegen, kriegen wir das geleistet, wenn unser Sohn, unsere Tochter jetzt in dem Verein spielen möchte? Oder brauchen wir Unterstützung? Oder sollten wir direkt ansprechen, das zeitliche Fenster haben wir nicht, aber wir können dafür etwas anderes machen? Ja,
ja, das ist nicht mehr nur so ist, ja, ich gebe mein Kind ab und habe dann, doof gesagt, 2 Stunden Ruhe, sondern dass da auch gemeinsam dran gearbeitet wird. Genau. Ich fand es gerade gut, dass du gesagt hast, man sollte das von vornherein klar machen. Ich schreibe gerade aktuell für unsere neue Ausgabe Bericht darüber, über das erste Training nach den Sommerferien. Mhm. Wäre das direkt auch ein Zeitpunkt für dich, wo du direkt den Anschluss einen Elternabend machen würdest? Und klar, die Talentekarte war gerade ein cooler Aspekt, den du da genannt hast, wo du direkt diese Dinge klären kannst, alle Eltern mal auch kennenlernen, auch dich zugänglich machst als Trainer, Trainerin.
Also absolut, ich bin hier ein ganz, ganz, ganz großer Fan eines Elternabends, weil der nämlich genau diese Punkte, die du gerade schon erwähnt hast, man da eben einfach ganz gut bündeln kann. Ich würde aber sogar noch einen Schritt früher ansetzen, also eben, wie gesagt, über zum Beispiel die Elternseite, aber auch, wenn Eltern das erste Mal kommen zum Probetraining, ein Handout zu haben, wo die wichtigsten Infos draufstehen, am Mitgliederantrag die wichtigsten Infos dranhängen oder eben Abfragen beim im Mitgliedsantrag auch schon so, die und die Aufgaben wollen wir übergeben oder abgeben, wo siehst du dich da? Also das auch direkt transparent zu machen, in diesem Erstkontakt zu sagen, wir brauchen hier die Unterstützung. Ne? Also deswegen haben wir den Wunsch, dass jedes Elternteil sich hier irgendwie mit einbringt. Ja? Und was auch noch immer sehr gut ist, ist letztendlich von diesem Denken, was wir ja auch lange im Ehrenamt hatten, dieses, ich sage mal 1:1, eine Person, eine Aufgabe. Das meine ich eben mit dem Lebenswelten. Das passt heutzutage nicht mehr. Wenn ich aber hingehe und sage, ich habe hier eine Aufgabe, die kann von 3-4 Leuten in einer Arbeitsgemeinschaft, ja, oder in einem Team durchgeführt werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Leute finden, viel, viel größer. Weil wenn ich beispielsweise eine regelmäßige wöchentliche Aufgabe habe und ich habe 4 Leute, dann ist es natürlich viel leichter für mich zu sagen, ich mache da mit, weil ich nur einmal im Monat dran bin, als wenn ich 4-mal im Monat dran bin. Ja. Also das, da würde ich auch immer empfehlen, hinzugucken, Und deswegen, ich spreche auch gerne von, wir müssen das Ehrenamt neu denken. Also da auch einfach über den Tellerrand denken und mal gucken, wie machen es denn andere Systeme auch, ja? Oder was funktioniert eben ganz gut? Und da habe ich beispielsweise schon mit ganz vielen Vereinen richtig gute Erfahrungen mitgemacht, dass sie sagen, es ist leichter, wenn wir den Eltern ganz klar sagen, was zu dieser Aufgabe dazugehört, das Zeitfenster ganz klar definieren und eben diese Option auch haben, ihr könnt das in der Arbeitsgruppe zusammen machen. Ja? Ihr es lastet nicht nur auf deinen Schultern, sondern ihr seid dann zu dritt. Wenn du mal nicht kannst, kein Problem. Die anderen machen es dann. Und man kann natürlich auf Know-how von mehreren Personen zugreifen, ja, was ich großartig finde. Ja, da kommen natürlich ganz viele Ideen dazu. Also deswegen das schon im Vorfeld. Und am Anfang der Saison, finde ich einfach, ist dein Elternabend ein absolutes Muss. Um eben halt auch sich kennenzulernen, auch nicht nur in diese Richtung Trainerteam, Eltern, sondern auch die Eltern untereinander. Weil das ist auch bei ganz vielen Eltern ja etwas, wo sie sagen, die anderen kenne ich gar nicht. Aber wenn ich dann auf einmal weiß, ach guck mal, das ist die Mutter von dem Niklas, von dem meine Tochter immer erzählt, dann ist es für mich ja auch schon mal viel mehr, dass ich das Gefühl habe, boah, ich bin hier so ein bisschen angekommen. Es gibt hier Gleichgesinnte, ja, mit denen ich irgendwie mich auch mal austauschen kann. Das finde ich eben ganz wichtig. Als Trainer habe ich natürlich auch da super gut die Möglichkeit, auf der einen Seite meine Saison vorzustellen, meine Philosophie, was möchte ich, was ist so mein Trainingsansatz, was sind so die Ziele, aber gleichzeitig eben halt auch klar zu machen, damit das alles gut gelingen kann und hier die Kids oder die Jugendlichen super gut trainieren können, brauche ich aber in den und den Bereichen eure Unterstützung. Also das eben auch ganz transparent zu machen. Und was ich immer noch mal empfehle, ist, vor einem Elternabend ist es total hilfreich, eine Umfrage bei den Eltern zu machen, also den Fragebogen zu schicken und einfach auch mal so ein bisschen reinzuhören, was bewegt denn die Eltern? Was würden denn gerne Eltern wissen wollen? Ja, was sind denn so ihre Themen? Wo liegen ihre Fragen? Das hat auch wieder mehrere Vorteile. Der erste Vorteil liegt schon auf der Hand, ich kriege Informationen. Das heißt für mich als Trainer, Trainerin, Trainerteam, ich weiß schon so ein bisschen, mit welchen Themen kommen Eltern auf uns zu. Ich kann dann schon mal so ein bisschen sortieren, sind das Themen, die in unsere Mannschaft gehören, die auf den Elternabend gehören, oder sind das vielleicht Themen, die eher zur Jugendleitung gehören, die den Verein vielleicht, die Vereinsstrukturen betreffen, also die dann eben an andere Personen weitergeleitet werden können. Ich kriege schon so ein bisschen so ein Stimmungsbild. Ich kann mich darauf vorbereiten. Und diesen letzten Punkt, ich kann mich darauf vorbereiten, das ist für ganz, ganz, ganz viele wirklich sehr, sehr hilfreich. Mhm. Weil ich auch gerade zum Thema Elternabend ganz oft höre, neben dem, es kommen kaum Eltern, auch ganz viele, ich fühle mich einfach total überfordert, weil ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Ne, wie stehen die Eltern mir gegenüber? Was wird da passieren? Und mit so einer Umfrage vorab, kriege ich das viel besser gegriffen und kann mich eben darauf vorbereiten, kann bestimmte Themen auch auslagern, indem ich das dann auch auf dem Elternabend kommuniziere und sage, es gab einige Themen zu dem und dem, das gehört aber jetzt nicht in unsere Mannschaft rein, ich habe das aber weitergeleitet und da kommt der oder diejenige auf euch zu oder da gibt es dann und dann nochmal Informationen zu. Mhm. Ne? Das ist dann eben ganz, ganz wichtig. Und was eben der nächste Punkt dabei halt auch ist, als wenn man jetzt nochmal sich in die Perspektive der Eltern versetzt, ist, wenn ich gefragt werde zu einem Thema und ich gebe so und ich antworte und ich weiß, auf dem Elternabend kriege ich auf meine Fragen vielleicht auch Antworten, dann bin ich viel eher bereit auch zu kommen. Mhm. Und wenn das noch gebündelt wird mit der Information seitens des Trainers, warum der Elternabend wichtig ist und was der Gewinn fürs Kind ist und damit auch wiederum für die Eltern ist, dann ist das für viele ein wirklicher Antreiber, sich dann auch mit dem Elternabend zu beschäftigen.
Mhm. Sehr praktische Einblicke, die du da gibst. Wie sieht denn ganz konkret dann die Arbeit zwischen dir und den Vereinen aus? Sind, also wir haben jetzt hier zum Beispiel sehr klassisch, sagen wir, frontal einfach Wissensvermittlung oder du mit deinem Buch ins Netz gegangen oder deinen gleichnamigen Podcast. Wie sieht genau deine Arbeit aus? Und wenn du es mal ganz plakativ formulieren müsstest, was ist, sag ich mal, deine Mission, die du verfolgst in deiner Arbeit, und daran anschließend verfolgst du ein Bild von, sag ich mal, einer idealen Kinder- und Jugendfußballwelt, oder braucht es das vielleicht auch gar nicht?
Okay, also ich glaube, ich werde gleich fragen müssen, was du mir jetzt alles an Fragen gestellt hast. Ich fange mal, oh Gott, jetzt habe ich die erste schon vergessen. Was war die erste Frage, die du mir gestellt hast?
Wie konkret deine Arbeit mit den Vereinen aussieht.
Ach so, genau. Es gibt verschiedene Ebenen, wie ich arbeite. Also du hast es eben schon angesprochen, ich habe meinen Podcast und meinen Blog. Das sind zwei Tools, die sehr, sehr viele interessiert Vereine, Vereinsmitglieder, TrainerInnen, Jugendleitungen nutzen, um da schon im Grunde sich erst Informationen abzuholen. Weil ich da in beiden halt auch sehr transparent bin und im Grunde mir immer ein Thema rausgreife und dazu ganz konkrete Handlungsmöglichkeiten auch aufzeige, die man ausprobieren kann. Dann ist es so, es gibt die Möglichkeit, mit mir direkt zu arbeiten, was einige Vereine machen, die direkt auf mich zukommen und sagen, wir haben hier das Thema Elternarbeit, wir möchten da gerne konkreter werden, oder wir haben da uns bis jetzt gar nicht mit beschäftigt, aber wir merken halt einfach, dass dieses Potenzial für unseren Verein extrem wichtig ist, weil wir sonst das Ehrenamt nicht mehr gestemmt bekommen. Und wie sollten wir da jetzt anfangen, ne? Es gibt aber auch welche, die schon mittendrin sind und sagen, wir wollen das jetzt noch ein bisschen professionalisieren, wir wollen da weiterkommen, den nächsten Schritt gehen. Also die Ansätze sind da oftmals sehr unterschiedlich, und das ist ja auch das Tolle, weil jeder Verein ist ja auch individuell. Deswegen gucke ich da auch mal mit jedem ganz individuell drauf, was braucht ihr da gerade. Das ist so die eine Art meiner Arbeit, dass ich direkt mit den Vereinen arbeite. Dann arbeite ich ganz viel mit den Verbänden zusammen. Da gibt es mittlerweile zahlreiche, die für sich auch entdeckt haben, dass das Thema Elternarbeit ein wichtiges Thema für ihre Vereine ist. Und wir dann eben auf der Ebene von Vorträgen, Impulsvorträgen arbeiten, online, offline, und Workshops, Tagesworkshop, mehrtägige Workshops in Präsenz. Das ist dann auch so unterschiedlich mit eben dann ganz klaren Zielgruppen, ne? Also beispielsweise in Richtung der Jugendleitung arbeiten. Weil ich auch immer sage, in meiner Arbeit setze ich relativ hoch an. Also ich versuche immer, Vorstand und Jugendleitung an einen Tisch zu bekommen, weil je klarer die Elternarbeit und der Wunsch der Elternarbeit, mit den Eltern in die Arbeit zu gehen und in die Kommunikation zu gehen, bei ihnen eben angesiedelt ist, desto besser ist es dann eben halt auch im Verein als roten Faden quasi bis zur Trainerschaft runter zu gehen. Und das ist eine Möglichkeit. Ich arbeite mit DFB, DFL, DFL-Stiftung zusammen, dass die mich eben für Formate buchen, oder wir gemeinsam überlegen, was kann man als nächstes anbieten, oder ich eben als Expertin einen Input gebe in irgendwelche Arbeiten. Also zum Beispiel, im vorletzten Jahr ist die Elternbroschüre für die Nachwuchsleistungszentren rausgekommen. Da habe ich auch einen Beitrag zugeleistet. Also das ist dann eben wirklich auf unterschiedlicher Ebene.
Wenn du auf der Broschüre zum Beispiel oder hier recht plakativ in ein, zwei Sätzen deine Mission.
Genau. Meine Mission ist, ich möchte auf der einen Seite das Ehrenamt stärken im Amateurfußball, also in der Form, dass das können Vereine zum Teil schon aus ihrer eigenen Selbstwirksamkeit heraus, wenn sie die dann kennen. Das ist so die eine Seite. Es braucht aber trotzdem auch die Unterstützung von außen, durch Verbände, durch Sportorganisationen, Politik, und dafür wirklich zu sensibilisieren. Das ist die eine Seite. Und das andere, was ich gerne, oder was mein Ziel von Anfang an war, ist, dass sich die Trainer Fort-, Aus- und Weiterbildung, genauso wie die Aus-, Fort- und Weiterbildung der Jugendleitung, dahingehend verändern, dass das Thema Elternarbeit, Elternkommunikation ein fester Bestandteil wird. Weil je früher sie das in ihren Qualifikationen lernen, desto besser können sie das einfach auch anwenden, kann das etabliert werden. So wie, ich vergleiche das immer wie mit einem Baum. Also wenn ich einen jungen Baum pflanze, je besser ich den pflege, wässere, dünge, desto kräftiger kann der halt einfach Wurzeln ausbreiten und desto kräftiger kann der einfach wachsen. Und das ist in dem Bereich auch, ne? Also wenn Trainer eben schon bei den Bambinis anfangen oder in der F-Jugend, je besser sie da eben geschult sind in der Elternarbeit. Und wir dürfen ja eins nicht vergessen, gerade im Kinderfußball haben wir oftmals auch ganz, ganz junge TrainerInnen, die noch gar nicht so den Umgang mit Eltern wirklich kennen und für die es extrem schwer ist, Eltern vor sich zu haben, die zum Teil das Alter ihrer Eltern haben oder noch älter sind, die die Lebenserfahrung noch gar nicht haben. Und da gehen uns ganz viele verloren, weil die irgendwann einfach die Flinte ins Korn werfen, weil sie sich überfordert fühlen. Und je besser wir die auch abholen können, ihnen ja quasi eine Hand reichen, ne, in der Form von, dass sie gutes Know-how an die Hand bekommen, dass sie ja einen Mentor oder eine Mentorin im Verein haben, der sie so oder die sie dann begleitet, desto besser können wir die wirklich auch im Fußball halten. Und deswegen ist da mein Ansatz, wirklich schon ganz unten, ganz früh anzufangen und das zu etablieren und das wirklich durch alle Jugenden durchzuziehen. Das ist mein Wunsch. Und vielleicht, was ich dazu auch noch sagen möchte, ist, ich höre ja auch gerne immer diese Aussagen, boah, die Eltern, die sind alle total anstrengend, die sind nervig, die sind übergriffig, ne? Wo ich auch mal sage, ich mag diese Pauschalisierung nicht so gerne, weil ja, das haben wir in der Elternschaft, aber wir haben genauso auf der anderen Seite, ne? Wir haben TrainerInnen, mit denen würde ich auch nie ein Bier trinken gehen wollen, weil sie mir nicht pädagogisch genug sind, ja? Oder nicht sich auch am Platz während eines Spiels verhalten, wo ich denke, ey, holla, ja, wir sind hier im Kinder- und Jugendfußball unterwegs, ja, bitte mal ein bisschen gemäßigter, ne? Also das finden wir überall, dass wir Personen finden, die ja, die einfach nicht zu dem passen, was wir uns vorstellen. Und da kommt wieder mein systemischer Ansatz zum Tragen. Ich möchte dann immer wissen, was ist denn der Grund, warum sich Eltern so verhalten? Ne? Also dass sie auffällig sind, dass sie vielleicht sehr, ich sag mal in Anführungsstrichen, aggressiv oder pöbelnd bei einem Spiel am Platz sich verhalten. Und was brauchen sie auch, damit sie das verändern können? Das hilft meines Erachtens, das merke ich aus meiner Arbeit, viel mehr als zu sagen, es gibt hier eine Regel, daran musst du dich halten und oder sie des Platzes zu verweisen oder. Ne? Weil letztendlich, wer ist der Leidtragende daraus? Das ist meistens das Kind. Ne, oder der Spieler, Spielerin so. Und da eben halt auch wirklich hinzugucken. Und wir werden da natürlich nicht alle abholen. Aber darum geht es auch nicht. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt wollen, dass im Amateurfußball alles perfekt ist. Ja, das ist wie im normalen Leben. Man macht Angebote und man holt einige damit ab und andere nicht. Die man jetzt schon abholt, das sind die Multiplikatoren, die eben das weitertragen. Deswegen, um vielleicht auch nochmal auf dieses Thema Elternabend zu kommen, ich sage auch immer, es reicht doch erstmal, wenn von 20 Eltern aus einer Mannschaft vielleicht die ersten 5 oder 6 kommen. Ja? Aber die werden dann rausgehen und sagen, es gab einen Elternabend, den habe ich so noch nie erlebt. Ja, wenn man sich auch mal Gedanken macht, ihn vielleicht an einer Location zu machen, der für Eltern interessant sein könnte, wenn die beispielsweise nie in die Kabinen rein dürfen oder in den Trainingsraum rein dürfen, ja, den einfach mal da stattfinden zu lassen, ne? Und eine nette Einladung zu formulieren. So. Und 45 Minuten reicht für einen Elternabend, da kann man so viel besprechen, ja, kurz, knackig. Und das sind alles so Dinge, die kann man irgendwie gerade, was den Elternabend geht, so gut verändern und für sich nutzen. Und dann sage ich immer, dann reichen doch 5, 6. Und die werden es weitertragen. Beim nächsten Elternabend werden es 10 vielleicht sein. Ja, und immer so weiter. Und dass alle kommen, das ist dann ein Glücksfall. Aber das ist ja gar nicht das Ziel.
Ne? Ja, total. Du hast deine Expertise, so wie das jetzt im Gespräch und durch meine Vorrecherche rauskam, sehr eben von der Elternperspektive, aber auch deiner Ausbildung. Hast du denn mal für dich ganz persönlich den Perspektivwechsel vollzogen, dass du auch selbst mal an die Seitenlinie stehen konntest als Trainerin? Oder würdest du das grundsätzlich empfehlen, das jetzt auch mittlerweile in den neuen Ansätzen für den Kinder- und Jugendfußball, die sogenannten SpielfeldbegleiterInnen, die dann einfach auch nur ein Feld, ein kleines Spielfeld betreuen, gar nicht so sehr als TrainerInnen, sondern einfach auch, um nah mal dran zu sein. Was hältst du von diesen Perspektivwechseln?
Also Perspektivwechsel ist generell total super. Also ist auch in meiner systemischen Arbeit immer etwas, was einfach hilft, mal die andere Perspektive einzunehmen. Ich war jetzt nie Trainerin selber, weil, wie ich ja zu Anfangs gesagt habe, Fußball ja jetzt auch nicht mein Sport so ist, dass ich mich da jetzt auf der anderen Seite engagieren wollen würde. Aber dadurch, dass ich natürlich so lange Zeit auch unseren Sohn begleitet habe, habe ich auch oftmals das Leben vieler Trainerinnen gab es eigentlich zu der Zeit bei unserem Sohn nicht, es waren immer nur Trainer, auch so miterlebt. Und in meiner Arbeit jetzt arbeite ich ja wahnsinnig viel mit Trainerinnen zusammen, die mir ihre Situation schildern, ihr Leid zum Teil auch klagen, ne? Ihre Herausforderungen mir beschreiben und was sie auch gerne verändern möchten. Und ich mache das häufig in meiner Arbeit, wenn ich mit Jugendleitung oder mit Trainerinnen arbeite, gibt es immer den Perspektivwechsel auf die Eltern. Und gleichzeitig, wenn ich aber beispielsweise in einigen Vereinen arbeite, ich dann auch mal mit den Eltern, gibt es auch dann wieder diesen Perspektivwechsel. Das meinte ich eben auch so am Anfang. Wenn wir uns nicht kennen, dann können wir nicht einschätzen und nicht erahnen, was der andere da gerade erlebt oder warum der andere jetzt gerade beispielsweise so reagiert oder diese Entscheidung trifft. Deswegen halte ich den Perspektivwechsel für sehr, sehr wichtig. Und den Perspektivwechsel kann man ja auch dadurch eben hinbekommen, indem man eben auch klar seine Rolle beschreibt und transparent macht, ne? Und ich finde, gerade in dieser Arbeit im Kinder- und Jugendfußball ist auch diese Rollenklärung ganz, ganz wichtig, ne? Welche Rolle habe ich als Trainerin? Welche Rolle habe ich als Elternteil? Dass das zum Beispiel auch ganz klar gemacht wird, dass wir eben nicht, ich habe immer gesagt, wir Eltern, wir sind die Begleiter und die Unterstützer unserer Kinder. Wir sind aber auf gar keinen Fall die Trainer und Trainerin und wir sind auch nicht der Coach, der nach dem Spiel ins Auto steigt und mit Sohn, Tochter das Spiel analysiert, ja, und sagt, hättest du besser machen müssen, warum hast du da nicht geschossen, ne, was ist denn da so los? Das meinte ich eben so, was ich am Anfang gesagt habe, was so ein bisschen der Umgang unseres Sohnes und mir halt war, wenn unser Sohn Bedarf hatte, dann habe ich mir das angehört und wenn ich was dazu sagen konnte, habe ich auch was gesagt. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, nach dem Spiel, wenn ich mal dabei gewesen bin, zu sagen, ja, war ganz gut oder hättest du so vielleicht noch anders machen können oder ist ja ein gutes Tor gelungen oder so. Das war überhaupt nicht meine Welt, ja, weil ich finde, das gehört für mich auch zur Rollenklärung, dass Eltern sich auch da ihrer Rolle bewusst sind, die sie haben und der Verantwortung auch. Und das ist wirklich, das ist das Hobby unserer Kinder. Und das finde ich etwas, was für alle Erwachsenen in diesem Bereich gilt. Das ist der Sport der Kinder und Jugendlichen. Und wir Erwachsenen sind dafür da, dass sie das bestmöglichst ausleben können.
Ich würde auch sagen, das kann man auch sehr gut als Take-Home-Message hier für alle Zuhörer und Zuhörerinnen dann auch mitnehmen. Wir machen ganz gern bei unserem Podcast ganz am Ende noch so eine Art Fragenhagel, habe ich es jetzt, glaube ich, das letzte Mal genannt. So kleine Entweder-Oder-Fragen, die ich dir recht fix hintereinander stellen würde. Du, deinen ersten Impuls, da noch, ich habe mir hier 6, 7 aufgeschrieben.
Okay.
So zum Abschluss machen wir das immer ganz gern.
Ja.
Fangen wir an, Podcast hören oder Buch lesen?
Oh, Buch lesen.
Elterntaxi oder mit dem Fahrrad zum Training fahren?
Mit dem Fahrrad zum Training fahren.
WhatsApp-Elterngruppe, Fluch oder Segen?
Mittlerweile aus meiner Erfahrung würde ich sagen, mehr Fluch, weil es wenig konkrete Kommunikationsregeln gibt.
Großes fußballerisches Talent oder große Leidenschaft für den Sport?
Große Leidenschaft für den Sport.
Ganz persönlich, TV-Sendung produzieren oder Podcast aufnehmen?
Podcast aufnehmen.
Einzelcoaching oder Gruppenworkshops?
Gruppenworkshops.
Wie warst du am Spielfeldrand? Anfeuern oder ruhige Beobachterin?
Ruhige Beobachterin.
Okay. Finde ich, kam auch sehr gut hier in dem Gespräch rüber. Susanne, ich bedanke mich für das nette Kabinengespräch, auch wenn wir hier in Köln im Coworking Space sitzen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir uns hier auch persönlich treffen konnten. Und ich finde deine Arbeit super, fand die Einblicke hier extrem interessant und ich hoffe, dass du da weiterhin am Ball bleibst, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, vielen Dank.
Ja, Jonas, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Mir hat total viel Spaß gemacht und vielen Dank auch für deine Wünsche. Ich bleibe dabei und bleibe dran und freue mich eben über jeden, der auch Lust hat, quasi diese Arbeit und auch die Elternarbeit einfach zu unterstützen, in die Welt rauszutragen. Und sie kann halt wirklich einiges leichter machen.
In diesem Sinne, vielen Dank.